Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Heute mit uns beiden.
Till Opitz ist hier, hallo.
Und Shanley Ander. Wir wollen uns nochmal mit MeToo beschäftigen.
Ja, um diese Debatte um was eigentlich? Unter MeToo, da wird ja relativ viel gefasst.
Von Machtmissbrauch bis hin zu sexualisierter Gewalt oder sogar Vergewaltigung.
Und manche, die fassen unter dem Hashtag MeToo auch schlechte Witze, sexistisches Flirten. Vergangenes Jahr im Oktober, als es mit MeToo losgegangen ist, da sind in einer Stunde Liebe vor allem Frauen zu Wort gekommen mit ihren Erfahrungen.
Ja, so wie Marie. Sie war 18 Jahre alt, als sie nachts in der Bahn mit Freunden auf dem Heimweg war, ist eingeschlafen und dann hat ein fremder Mann ihr in die Hose gefasst.
Also ich bin davon aufgewacht, dass ich feste angefasst wurde. Also ich war total geschockt. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Mein Kopf hat irgendwie gerauscht. Ich habe versucht, dann so mit dem Ellbogen mich so ein bisschen zu wehren. Und daraufhin hat er mich nur wohlwollend angelächelt, was ich ziemlich verstörend fand und immer noch finde. Und dieses Bild werde ich auch, glaube ich, nie vergessen.
Krasser Fall von sexueller Gewalt. Die Sendung mit Marie, die könnt ihr ja noch auf deutschlandfunknova.de hören.
Heute wollen wir Männer und MeToo in den Fokus nehmen.
Wie reden Jungs darüber? Reden sie überhaupt über MeToo?
Wir sprechen mit einer Männerversteherin, wenn man so will, die MeToo kritisiert, mit der Philosophin Svenja Flasspöhler.
Und zwei Jungs kommen zu Wort, die MeToo richtig und wichtig finden. Die hadern ein wenig, überlegen, was können sie im Alltag ändern.
Willkommen zu Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Die Debatte so ist gefühlt omnipräsent. MeToo ist seit letztem Herbst das Thema auf Twitter, in TV-Talkrunden, bei Zeitungsartikeln. Die ganze Gesellschaft scheint so zu diskutieren über Sexismus, das Verhältnis von Männern und Frauen, über Machtmissbrauch.
So wirkt es zumindest. Aber wie tief wirkt diese Debatte? Passiert das in einer Blase oder wirkt das tief in allen Teilen der Gesellschaft? Und wie sehr erreicht sie überhaupt die Männer? Diskutieren heterosexuelle Männer darüber?
Till war für euch in Köln unterwegs und wollte von Männern wissen, was sagen sie zu MeToo und haben sie das Ganze überhaupt mitbekommen?
Ein sonniger Junitag, die Leute chillen, es ist Wochenende auf den Treppen vor dem Kölner Dom. Und da sind auch so einige Jungsgrüppchen dabei. Mal gucken, ob die mit mir jetzt in ihrer chilligen Freizeit ausgerechnet über MeToo reden wollen.
Entschuldigung, darf ich euch was fragen? Ich komme von Deutschlandfunk Nova.
Okay, kein Problem.
Und zwar geht es um diese MeToo-Debatte. Habt ihr die überhaupt verfolgt?
MeToo? Nee.
Nein, ich habe noch nie was davon gehört.
Okay, da geht es so darum, wo Grenzen sind beim Flirten mit Frauen. Es gibt so Kritiker, die sagen, es ist heute total schwierig zu wissen, was ein Kompliment ist, was okay ist und was sexistisch ist.
Ja, so in gewisser Weise schon, weil oftmals werden gute Handlungen, also mit einem guten Willen, oft falsch verstanden und als bösartig halt aufgefunden. Und dann kommen die direkt an, so, nee, was willst du von mir und so weiter und... Das finde ich sehr schade.
Wie ist bei dir? Findest du manchmal schwierig, da Grenzen?
Also ja, es ist immer schwer, das richtig zu interpretieren, ob man jetzt ein Mädchen ansprechen sollte oder nicht. Deswegen schlage ich lieber vor, dass man es nicht machen sollte. Also man weiß ja nicht, ob diese Person Kompliment hören will oder nicht. Deswegen.
Ortswechsel, großes Fitnessstudio, hier wo die schweren Jungs trainieren. Da kommt gerade einer raus, extreme Oberarme, enges Muskelshirt. Entschuldige, hast du eine Minute für Deutschlandfunk Nova?
Ja,
und zwar, mein Job ist, Jungs anzusprechen, wie sie über die MeToo-Debatte, ob sie das nervt oder nicht. Hast du dich da irgendwie mit beschäftigt oder eher genervt oder gar nicht interessiert?
Ehrlich gesagt, Sexismus ist für mich heutzutage eher relativ, da die Frauen etwas zu viel emanzipieren und sich so gleich behandelt gefühlt werden wollen. Das heißt, in irgendwelchen Dates können die von mir aus auch genauso einen Sexismus an den Tag bringen wie die Männer.
Das heißt, sie können auch mal einen Spruch bringen?
Ja.
So, im Brauhaus, da sind 6, 7 Jungs, so Mitte 20 würde ich mal sagen, T-Shirt, kurze Hose, Bierchen und gab gerade Schnitzel, Spiegelei, sowas.
Sagt euch MeToo überhaupt was, ganz ehrlich, Hashtag.
Lärm mal in 2, 3.
Nee, du kennst doch diese Debatte von dem Weinstein, gell, hieß der genau, der seine Position ausgenutzt hat.
Genau, eine These ist, Männer reden da nicht drüber, eh schon nicht untereinander. Hast du was davon mitbekommen? Sag mal, du wusstest immer ein bisschen was.
Ja, natürlich, ja. Mitbekommen nicht alles. Ich muss ehrlich sagen, wenn sowas Frauen passiert, dann tut es mir um Gottes Willen leid. Und dann gehört es natürlich auch, dass die Männer verfolgt werden. Das geht natürlich gar nicht. Ich bin mir aber jetzt bei manchen, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob das mehr oder weniger Trittbrettfahrer sind. Weil entweder ist der Ausmaß echt so extremst riesig, kann ich mir auch fast nicht vorstellen.
Einige sagen, Männer sind heute verunsichert, was jetzt überhaupt als Kompliment heute noch geht und was nicht. Wie nimmst du das wahr?
Also da, wo wir jetzt herkommen, ist das, glaube ich, ich weiß nicht, wir sind eher wahrscheinlich ein bisschen offener. Also auch die Frauen, die ich kenne, auch meine zwei Schwestern, haben damit gar kein Problem. Also je nachdem, was natürlich kommt. Ein Arschgreifen oder sowas geht natürlich nicht, aber sonst...
Wo kommt ihr her?
Trier.
Wo würdest du sagen, im Club wäre eine Grenze? Was findest du ein gutes Kompliment, das du auf jeden Fall machen würdest? Wo würdest du sagen, das ist eine Grenze überschritten?
Ja, alles unter der Gürtellinie geht nicht. Und der Rest ist, finde ich, in Ordnung.
Wer definiert das mit der Gürtellinie?
Ach so, ja, schwierig. Ja, aber ja, na, am besten die Frau, genau.
Kleiner Park an den Bahngleisen. So ein grüner Metalltisch, zwei Jungs chillen da offenbar gerade, spielen mit dem Handy, rauchen eine. Beide so wow, um die 20, würde ich sagen. Was mitbekommen von MeToo?
Also ein bisschen was hat man natürlich mitbekommen, alleine durch Nachrichten, soziale Medien und so weiter. Aber so wirklich verfolgt habe ich es dann nicht. Also man hat dann mitbekommen, ja, die und die Person hat dann noch sich dazu geäußert, aber an sich so richtig interessiert hat es mich dann weiterhin nicht.
Hast du da irgendwie selber für dich irgendwie was rausgezogen, dass du gedacht hast, boah, ich überlege jetzt auch nochmal, wie ich eine Frau anspreche oder nicht? Oder hast das so zu dir gar keinen Bezug hergestellt?
Also ich habe dazu jetzt keinen Bezug zu mir hergestellt, weil ich halt von mir selber aus weiß, wie ich mit einer Frau zu reden habe und wie nicht. Ich habe halt so selber schon meine Moralvorstellungen und weiß halt, wie ich zu reden habe und wie nicht.
Würdest du sagen, dass da irgendwie so eine Debatte auch unter Jungs so ins Laufen gekommen ist durch MeToo?
Also ich habe jetzt nicht so wirklich im Freundeskreis oder Bekanntenkreis mitbekommen, dass da Leute wirklich viel drüber gesprochen haben oder sich deswegen großartig Gedanken gemacht haben.
Wie ist es bei dir? Hast du es irgendwie überhaupt mitbekommen oder so gar nicht?
Nein, leider nicht.
Dann frage ich dich nochmal, was wäre ein Spruch, den du einer Frau als Kompliment geben würdest und was würdest du eher nicht geben?
Kann eine Frau immer sagen, dass sie schöne Augen hat, wenn es stimmt. Ne? Man sollte natürlich auch mal ehrlich sein. Und was überhaupt nicht geht, ist jetzt zum Beispiel, wenn man eine Frau überhaupt nicht kennt und dann direkt auf die zugeht und sagt, boah, geiler Arsch.
Scheint ja jetzt nicht so ganz einfach gewesen zu sein, Männer zu finden, die über MeToo überhaupt reden wollen.
Absolut. Ganz viele haben sich dann weggedreht, als ich das Thema genannt habe, hatten keine Lust. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Es war ein Zufallstreffer. Ich bin einfach mal durch die Stadt gezogen.
Ja, aber das Ganze zeigt vielleicht auch, dass diese Debatte vielleicht wirklich nur in so einem Teil der Gesellschaft geführt wird, in einer bestimmten Blase.
Und trotzdem, es geht uns alle an und deshalb heute auch nochmal diese eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Sie ist eine Frau, die MeToo kritisiert, die Debatte kritisiert, die Philosophin und Journalistin Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Sie hat vor kurzem eine Streitschrift zu MeToo veröffentlicht, Die potente Frau.
Über ihre Thesen darin und die Kritik an der MeToo-Debatte habe ich mit Svenja Flasspöhler gesprochen und als erstes gefragt, was trifft eher auf sie zu? Sind sie Frauen- oder Männerversteherin?
Ich versuche, beide Seiten zu verstehen. Und ich glaube, dass tatsächlich das Verstehen hier das Entscheidende ist. Denn meines Erachtens nach zeichnet sich die gegenwärtige MeToo-Debatte vor allem dadurch aus, dass keine Seite versucht zu verstehen. Und wir haben es ja nun mal mit zwei verschiedenen Geschlechtern zu tun, die sich mit einer je eigenen Leiblichkeit auch begegnen, mit einer je eigenen Perspektive auf die Welt. Und ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, diese beiden Perspektiven, soweit es geht, auch aneinander anzunähern und ein wechselseitiges Verstehen zu ermöglichen von Situationen.
Ihr Buch Die potente Frau ist ja eher auch wie eine Art Appell an die Frauen, sexuell selbstbestimmter zu handeln. Bevor wir zum Appell kommen, am Anfang steht ganz deutlich Kritik eben an der Art der MeToo-Debatte. Und ich habe versucht, die Hauptkritikpunkte aufzulisten und ich bitte Sie einzuordnen. Also zum Beispiel gibt es den ersten Kritikpunkt, dass es keine Differenzierung gibt in der Debatte, dass von Belästigung bis Vergewaltigung bei diesen Geschichten im Netz alles wiedergespiegelt wird. Also wie wäre es denn besser gegangen?
Es wäre besser gegangen, wenn man sehr klar definiert hätte, was MeToo eigentlich genau meint. Weil ich glaube, das Problem ist, dass man hier immer von einer Struktur redet, von einer patriarchalen Struktur der Unterdrückung. Und es ist aber vollkommen unklar, was eigentlich genau der Gegenstand ist, worin sie genau diese Struktur denn bestehen soll. Und meines Erachtens wäre es richtig gewesen, zu differenzieren zwischen Situationen, in denen Frauen wirklich keine Handlungsoption haben, also Vergewaltigung und Nötigung, und Situationen, in denen Frauen sehr wohl die Möglichkeit haben, zu reagieren und zu agieren, vor allem auch, wo Frauen Handlungsoptionen haben. Ja, kann man denn da von Unterdrückung sprechen? Da würde ich sagen, nein, das ist natürlich keine Unterdrückung, sondern da handelt es sich um Situationen, in denen natürlich die Frauen auch ihre eigene Position mit in den Blick nehmen müssen, in denen Frauen sehen müssen und erkennen müssen, warum habe ich mich denn nicht gewehrt? Warum habe ich denn nicht gehandelt? Warum habe ich nicht reagiert? Und da würde ich sagen, das ist wirklich der blinde Fleck der MeToo-Debatte, dass einfach die Schuld rein beim Mann gesehen wird, dass es ein reiner Anklagediskurs ist und dabei bestünde eine riesige Chance darin, diese weibliche Position tatsächlich in den Blick zu nehmen und sich zu überlegen, inwiefern wir immer noch eine Kulturgeschichte, eine natürlich patriarchal geprägte Kulturgeschichte in unseren Leibern, in unseren Körpern tragen, die uns eben letzten Endes passiv sein lässt.
Sie schreiben im Grunde, dass es eher ein Altherrenproblem ist, wenn man an Dieter Wedel denkt, wenn man an Weinstein denkt, andere prominente Männer, die jetzt publik werden. Aber wenn Frauen jetzt an Situationen wie Karneval, Oktoberfest oder eben auch Kölner Silvester nachdenken, dann scheint sexuelle Belästigung und auch Übergriffe, Handgrifflichkeiten, scheint doch längst nicht was Altes zu sein, sondern auch wieder ein Problem zu sein, was uns heute noch massiv beschäftigt. Also würden Sie wirklich sagen, das ist eine gestrige Debatte?
Nein, es gibt natürlich gibt es immer noch Situationen, in denen Frauen, sagen wir mal, den Kürzeren ziehen, in denen sie irgendwie unterlegen sind, in denen sie dominiert werden von Männern, ja, weil natürlich auch die Männer diese Kulturgeschichte in sich tragen, weil natürlich auch Männer seit jeher diejenigen sind, die agieren. Frauen sind diejenigen, die höchstens mal irgendwie reagieren, die aber vor allem eigentlich auf den Mann bezogen sind in einem Modus der Spiegelung. Das kann man ja sehr schön nachlesen, zum Beispiel in der Psychoanalyse, dass die Frau eigentlich historisch gesehen die Aufgabe hat, das Begehren des Mannes zu spiegeln. Das heißt also, ihn in seiner Grandiosität zu bestätigen, in seiner Ganzheit zu bestätigen. Und natürlich geht es immer auch darum, den Narzissmus des Mannes nicht zu kränken. Also das ist eigentlich die historische Position der Frau. Und das, glaube ich, merken wir heute noch, und da würde ich mich auch gar nicht ausnehmen, das beobachte ich auch an mir hin und wieder, dass ich mich manchmal frage, warum habe ich mich da jetzt so affirmativ so verhalten? Warum war ich viel mehr bei ihm als bei mir in bestimmten Situationen? Das heißt, also wenn Sie jetzt sagen, Situationen der Übergriffigkeit, irgendwie, dass Frauen dominiert werden von Männern, ich finde, man muss eben sehr, sehr genau hinschauen, was das für eine Art von Dominanz ist und inwiefern Frauen genau diese Dominanz mitstützen durch ihr Verhalten.
Jetzt versuchen junge Frauen auf dieses Problem zu schauen, kreieren einen Hashtag. Es gab vor MeToo auch schon den Aufschrei-Hashtag oder Nein heißt Nein. Und Sie sprechen jetzt von Hashtag-Feminismus. Was ist denn das Problem an Hashtag-Feminismus?
Es wird ja ganz oft von Hashtag-Feministinnen gesagt, ja, aber jetzt endlich ergreifen doch Frauen das Wort. Und man muss aber sagen, das ist tatsächlich dann in dem Fall buchstäblich gemeint. Das ist nämlich ein Wort, MeToo. Und das heißt, das Unterkomplexe ist in gewisser Weise schon da impliziert, beinhaltet. Und ich würde sagen, dass wenn man wirklich davon reden möchte, dass Frauen das Wort ergreifen, das Wort ergreifen heißt für mich differenzieren, Worte finden, tatsächlich eine Geschichte erzählen, versuchen, Gründe zu finden für etwas. Das ist für mich das Wort ergreifen. Deshalb meine Kritik an diesem Hashtag-Feminismus, dass im Grunde genommen er es sich zu leicht macht. Es wird im Grunde durch dieses eine Wort eine Struktur behauptet und ein Unterdrückungsverhältnis behauptet, das aus meiner Sicht so in dieser Form überhaupt nicht existiert, weil überhaupt nicht klar ist, wovon eigentlich geredet wird.
Und wenn man jetzt sagen könnte, dass ein Hashtag vielleicht auch nur ein Anfang ist, also so eine erste Äußerung ist und diesem Medium, dem sozialen Netzwerk Twitter dann geschuldet oder auch anderen sozialen Netzwerken, dass da eine Kürze drin ist und das vielleicht aber der Anfang eines Dialogs sein könnte.
Ja, ich denke, das ganz Entscheidende ist, in welche Richtung sich der Diskurs jetzt entwickelt. Im Moment beobachte ich, und das kritisiere ich, dass dieser Diskurs nicht fruchtbar ist, weil er die Frau nicht in die Pflicht nimmt, weil er nur den Mann in die Pflicht nimmt. Und das scheint mir wirklich ein großes Problem zu sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn zum Beispiel immer wieder gesagt wird, eine Frau kann sich ja nicht wehren, wenn sie von einem Vorgesetzten gefragt wird, ob sie zum Bewerbungsgespräch oder zum Gespräch mit aufs Hotelzimmer geht. Sie kann sich ja nicht wehren, weil sie verliert dann vielleicht ihren Job oder sie kriegt ihn gar nicht erst. Da muss ich sagen, das ist ein völlig verfehltes Verständnis von Autonomie. Weil autonom zu handeln nun einmal bedeutet, dass ich Risiken in Kauf nehme, dass ich Widerstände überwinde, dass ich mutig bin. Ja, das heißt also, Mündigkeit hat tatsächlich einen Preis, aber die liberale Demokratie beruht auf der Mündigkeit der Bürger und der Bürgerinnen. Und wenn wir jetzt anfangen, tatsächlich den Staat so umzustricken gewissermaßen, ja, dass man die Frau in der Unmündigkeit noch schützt, dann denke ich, ist die liberale Demokratie tatsächlich in Gefahr.
Wir sprechen über Männer, MeToo und über die Kritik an der Debatte von der Philosophin Svenja Flasspöhler. In ihrer Streitschrift stellte sie, wie ich finde, eine recht steile These auf: Eine Welt ohne Belästigung, die bedeutet eine Welt ohne Verführung.
Ja, das Ganze erinnert so ein bisschen auch an die französische Schauspielerin Catherine Deneuve. Die fordert ja auch, dass es eine Freiheit zu belästigen geben muss.
Ja, und es gibt ja auch Männer wie der Zeitautor Jens Jessen, die sich da Sorgen machen um das Flirten nach MeToo.
Svenja Flasspöhler, die schreibt dazu: Wer zu jedem Knopf öffnen erst seine Zustimmung geben muss, ist zu ekstasischem Selbstverlust nicht in der Lage. Und das macht Sex ja eigentlich aus, meint sie, ein Stück weit Kontrollverlust. Ich wollte von Flasspüller wissen, aber ist es nicht so, dass Frau, wenn sie einfordert, dass es beim Sex einvernehmlich zugeht, dass sie dann doch gerade zur potenten Frau wird?
Natürlich geht es tatsächlich darum, überhaupt erstmal den weiblichen Willen aus der Latenz zu befreien. Das Problem ist ja tatsächlich, dass Frauen oft sexuell überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Da fängt das Problem ja schon mal an. Also Sexualtherapeuten sagen zum Beispiel sehr klar, dass Frauen keinen Zugang zu ihren archaischen Fantasien haben oder einen sehr verstellten Zugang, weil sie das mit ihrer Weiblichkeit nicht in Verbindung bringen. Das heißt, für mich ist eben das zentrale Problem jetzt gar nicht irgendwie eine zu lasche Gesetzgebung, sondern die Tatsache, dass Frauen überhaupt erst einmal in die Potenz insofern auch kommen müssen, als dass sie wissen müssen, was sie sexuell wollen und was sie nicht wollen. Das ist für mich vollkommen klar. Für mich ist auch vollkommen klar, dass man natürlich sexuell nicht etwas gegen den Willen eines anderen machen kann. Nur ist die Sexualität doch wiederum auch komplex. Es wird immer so getan, als gäbe es auf der einen Seite irgendwie die dominante, von Macht durchzogene Sexualität und auf der anderen Seite gibt es die konsensuale, gute, auf Respekt beruhende Sexualität. Und da würde ich sagen, das ist mir zu einfach, das ist mir eine zu klare Grenze, weil man muss ja nur mal schauen, Sie haben vorhin schon die beiden Begriffe Belästigung und Verführung erwähnt, dann wird immer gesagt, die Verführung ist ja gut, aber Belästigung ist schlecht, aber schon in der Verführung steckt natürlich Macht. Wenn ich sie verführe, dann bringe ich sie irgendwo hin, wo sie selber noch gar nicht sind. Das heißt, in der Verführung steckt natürlich auch schon eine Macht. Sie unterwerfen sich dann im Grunde genommen meinem Willen, weil ich sie irgendwo hinbringe. Und das heißt also, dass man, finde ich, zwischen Verführung und Belästigung nicht so klar trennen kann, wie es der Hashtag Feminismus macht. Dazu kommt die Tatsache, dass natürlich das, was ich als Belästigung empfinde in einer bestimmten Situation, ja nicht objektiv in einem platonischen Ideenhimmel festgeschrieben ist, sondern sehr subjektiv ist. Das heißt also, es hängt davon ab, ob ich den Mann attraktiv finde. Es hängt davon ab, ob ich in Stimmung bin. Es hängt von so vielen Dingen ab. Und deshalb folgere ich, dass wer eine Welt ohne Belästigung will, im Grunde eine Welt ohne Verführung will.
Aber es ist schwierig. Also ich glaube, dass genau dieser Punkt Zustimmung ein sehr komplexer ist und auch so ein sehr schwieriger Graubereich. Sie sprechen auch darüber, was, wenn beispielsweise Frauen eine Entscheidung in einer Situation treffen, aber im Nachhinein sie dann bereuen vielleicht. Diese Form der Zustimmung und dieses Unausgesprochene, wo könnte man denn in der Gesellschaft einen Punkt finden, über das, was die Frau will, aber auch was der Mann will, offen zu sprechen? Weil diesen Ort scheint es ja nicht zu geben.
Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Okay. Natürlich kann man darüber reden. Ich glaube, es wird einfach tatsächlich viel zu wenig gemacht. Und da würde ich sagen, wenn jetzt dieser Diskurs dahin kommt, dass wir viel mehr darüber reden, über diese Dinge reden, tatsächlich über die Leiblichkeit von Mann und Frau, die verschiedenen Perspektiven von Mann und Frau. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz von dem amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, der heißt What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und er sagt, wir können es eigentlich nie so richtig wissen, weil wir nicht in dem Körper der Fledermaus stecken. Und auch wenn wir jetzt nicht in dem Verhältnis Fledermaus-Mensch stehen, wenn wir Mann und Frau haben, das ist natürlich nicht so ein extremer Unterschied. Trotzdem, glaube ich, geht es darum, sich immer wieder zu fragen, what is it like to be? Und über dieses Verstehen wollen, über diese Beziehung tatsächlich, auch im Diskurs, ich glaube, dass man darüber tatsächlich zu einer Dynamisierung des Geschlechterverhältnisses kommt. Aber doch nicht dadurch, indem man einfach nur sagt, ihr unterdrückt uns und ihr wollt uns alle im Grunde vergewaltigen. Das ist, finde ich, auch wirklich nicht der Realität angemessen.
Aber so hart wird es, glaube ich, auch gar nicht ausgedrückt.
Das, ja, es gibt doch schon immer wieder den Satz, wir können uns nicht frei durch die Stadt bewegen und wir sind ständig den männlichen Blicken ausgeliefert und wir sind ständig diesem männlichen Krapschwunsch ausgeliefert. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist nicht meine Erfahrung. Vielleicht sage ich es an dieser Stelle mal, ja. Ich bin wirklich in einem sehr männlich dominierten Feld unterwegs in der Philosophie. Ich arbeite eigentlich fast nur mit Männern zusammen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich diese Erfahrung, dass ich ständig irgendwelchen männlichen Trieben ausgesetzt bin, nicht so empfinde. Ich habe natürlich auch schon solche Situationen erlebt. Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber da von einer Struktur zu sprechen, das scheint mir wirklich verfehlt zu sein.
Findet Svenja Flasspöhler. Aber es gibt auch ganz andere Meinungen in der MeToo-Debatte. Sexualpsychologen zum Beispiel sagen, sexuelle Kommunikation, die ist sehr schwierig, weil sie auch von vielen Themen, Aspekten überlagert wird. Ja, jetzt nicht nur vom Drang gemocht zu werden, auch von Geschlechterrollen, Vorstellungen, die im Kopf von Männern und Frauen nach wie vor existieren. Ja, zum Beispiel diese Vorstellung, die alte Vorstellung vom aktiven, erobernden Mann und auch von der passiven Frau, die überredet werden will, vielleicht zum Getränk eingeladen werden will. Diese Motive, die mögen erstmal altbacken klingen, aber die wirken auch 2018 noch, sagen viele Psychologen.
Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Zu diesem konfusen Gefühl, nicht genau zu wissen, was man sexuell in so einem plötzlichen Moment der Nähe überhaupt will. Erstmal platt, ein Schlager aus dem Jahr 2000 von Gigi Anderson. Nein heißt ja.
Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Warum willst du deinem Herz nicht trauen? Nein heißt ja, wenn man flüstert so wie du. Du kannst mir ruhig in die Augen.
Es ist echt krass, wenn man überlegt, das ist keine 20 Jahre her und das hat auch scheinbar niemand gestört.
Ja, das war ja auch augenzwinkernd gemeint.
Ne? Ist klar. Das Problem ist ja, dass dann immer trotzdem was hängen bleibt.
Ja, und wie komplex dann so eine Ja- oder Nein-Situation ist. Darauf ist eine US-Autorin literarisch in einer Kurzgeschichte eingegangen, kam letztes Jahr im Dezember im New Yorker raus und ging im Netz dann als symptomatische MeToo-Geschichte viral.
Die Rede ist von Cat Person. Da geht es um diesen Moment. Was, wenn eine Frau bei einem Date zu vielem erstmal ja gesagt hat? Ja, zum Kino, wir gehen da rein. Ja, küssen, absolut in Ordnung. Ja, auch zum Nachhause mit ihm mitgehen. Ja, zu vielleicht noch ein bisschen mehr küssen und näher kommen Richtung Bett.
Und dann will sie eigentlich nicht mehr weiter ja sagen, will nicht mit ihm schlafen, fühlt sich aber ein bisschen schlecht. So, ja, jetzt bin ich ja schon so weit gegangen, jetzt kann ich nicht mehr nein sagen. Was denkt der Typ dann von mir?
Unser Thema Me Too, heute mal aus Männersicht.
Genau, jetzt hören wir zwei Freunde, beide Anfang 30, haben sich für uns ganz persönliche Gedanken zu Me Too gemacht.
Das sind Benny und Albrecht beim Feierabendbier.
Es läuft das Band?
Läuft schon.
Ja, super. Die Frage, haben Männer vielleicht anfangs nicht so darüber untereinander geredet, weil sie selbst irgendwie erstmal sich überprüfen mussten, wie ist es denn bei mir und einfach vielleicht auch so eine Angst war, sich zu enttarnen, auch voreinander? Also wenn keine Frauen dabei sind?
Also was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, dass es in gewissen Männerrunden, wo man sich so gegenseitig selbst versichert, dass man irgendwie cool ist und ja, dass genau. Man so Gleichberechtigung eigentlich gut findet, dass da doch eine relativ lange Zeit auf einer ironischen Art vielleicht auch sexistische Sprüche gedrückt werden, wenn man alleine ist unter Männern irgendwie so, dass man irgendwie eine Frau, dass man halt sagt, dass man die geil findet oder so oder irgendwas anderes.
Wobei das finde ich jetzt noch okay. Geil finden ist ja gut. Das ist die Frage, ja, was macht man aus diesem, also welches Handeln leitet sich daraus ab?
Eine Frau muss im Prinzip nackt über ein Musikfestival gehen können, ohne einen blöden Spruch gedrückt zu bekommen. Also sie muss da so ganz sicher sein. Und sowas habe ich früher auch belächelt irgendwie, weil ich so gedacht habe, ja Leute, aber die Realität ist doch anders. Jetzt mal ganz im Ernst, so, wenn eine Frau nackt über das Festival läuft,
dann muss sie halt damit rechnen.
Dann muss sie halt damit rechnen, so. Aber da ist natürlich so Opfer...
Genau.
Umkehr irgendwie schon so mit drin.
Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich so denke, muss das sein, wenn ich eine sehr leicht bekleidete Frau sehe. Dann aber habe ich mir jetzt angewöhnt, einfach nur der ausgleichenden Gerechtigkeit halber, wenn jetzt ein sehr gut gebauter irgendwie Surfer-Typ oben ohne in Flipflops irgendwie durch die Stadt läuft, dass ich dann versuche dazu eine Haltung zu entwickeln, dass ich denke, muss das denn sein? So. Auf jeden Fall ist mir dann bewusst geworden, das sind eben Probleme aus der patriarchalen Struktur, die daraus entstanden sind. Das kommt aus einer Struktur, das ist erlernt. So.
Man kennt 1000 Mädels, die eine Hand am Arsch hatten irgendwo, diese ganzen Sachen. Und man hat es natürlich irgendwie immer blöd gefunden, aber...
Irgendwie war das so, man war so kopfschüttelnd und hat aber irgendwie das hingenommen, würde ich mal sagen. Und das ist eigentlich... Das ist ein bisschen zynisch. So. Und seit MeToo anfing, ist die Sensibilität für viel größer und man hört auf, das zu akzeptieren und denkt darüber nach, woher, also was sind das für Strukturen? So geht es mir zumindest. Und warum? Weil es bringt nichts, sich jetzt irgendwie, weil ich glaube, so in der Bubble, in der wir uns bewegen, ist es halt total cool, dass man sich als total offener Typ und alles Feministen, ey, bei mir doch nicht und so. So will man ja sein, aber das bringt ja nichts, wenn man nicht ehrlich ist.
Also es gibt eine Geschichte, eine Kurzaffäre war das. Beim dritten oder vierten Mal hat sie dann gesagt, sie kommt mit zu mir, aber sie will keinen Sex. Und ich hatte aber total, also ich hatte total Bock und habe so gedacht, ja, habe gesagt, ja, auf jeden Fall, kein Problem. Und habe aber im Hinterkopf gehabt, so das wird sich dann wahrscheinlich nochmal ändern oder gucken wir dann mal. Ne?
Ja, ja.
Und dann war das auch so, dass sie dann auch also, dass wir im Endeffekt miteinander geschlafen haben. Also, was dazwischen passiert ist, habe ich eigentlich die ganze Zeit als irgendwie hohe Verführungskunst oder so abgetan.
Ja.
Und,
deinerseits?
Meinerseits. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es gegen ihren Willen passiert, obwohl sie das am Anfang ja gesagt hat, dass sie eigentlich keine Lust hat oder so. Sondern ich hatte das Gefühl, dass das dann schon irgendwie einvernehmlich war. Mhm. Ja, es ist mir schon sehr unangenehm eigentlich, dass... dass ich dieses Nein nicht akzeptiert habe.
Ja. Wenn wir nochmal da beim Hose runterlassen sind, dann möchte ich es ja auch nochmal einwerfen. Ich habe manchmal den auf alle möglichen Situationen bezogen, diesen ätzenden Gedanken, wow, für eine Frau nicht schlecht. Computer programmieren, Bäume fällen, Fußball spielen, was auch immer, dass ich diesen Gedanken habe. Und dann kommt der und dann merke ich, okay, das ist irgendwie meine Sozialisierung, was auch immer. Und dann gehe ich sofort gegen an. Aber den habe ich manchmal auch. Und solange sowas da ist, müssen halt Männer zumindest dagegen total doll ankämpfen, weil das ja einfach, das ist einfach menschenfeindlich. Ne? Mhm. Also, aber wie nimmt man jetzt auf die richtige Art und Weise an dieser ganzen Geschichte teil, als Mann, der teilnehmen möchte? Das ist sowas, wo ich mir sehr viele Gedanken drüber mache und wahrscheinlich ist das, was wir jetzt gerade machen, ein Versuch, das zu tun.
Und dann frage ich meine Freundin, dann fragt man Frauen in der Umgebung und dann kommt es mir fast komisch dabei vor, die zu fragen und man weiß ja eigentlich, dass denen das halt schon andauernd passiert ist, dass sie von irgendwelchen Leuten blöd angemacht oder in Situationen waren, wo sie gedacht haben, gut, dass da hinten ein Taxi steht, so oder so. Und das ist ja sowas, was wir einfach nicht kennen.
Das Wichtigste ist, glaube ich, im eigenen Umfeld erstmal zuhören, Schnauze halten, nicht wegargumentieren, was Frauen einem erzählen, nicht irgendwas legitimieren, sondern einfach deren Erfahrung erstmal für sich stehen lassen. So. Aber im größeren Zusammenhang finde ich das schwierig. Hm. Es gab doch bei diesem Women's March dieses Foto von dem Typen, der ein Schild hochgehalten hat, Real Men are Feminists. Das fand ich irgendwie cool. So, auch die Vorstellung, dass da einer irgendwie im Motorrad ankommt und irgendwie Fußball spielt und Bier säuft und trotzdem Feminist ist, dass das geht, fand ich total geil. Aber also könntest du das zu einem Women's March gehen und ein Schild hochhalten, I'm a Feminist? Also soll man das machen? Wünschen sich das Frauen?
Gute Frage. Also wenn hier einer wäre, würde ich hingehen auf jeden Fall.
Okay, ja, ich glaube, ich würde auch hingehen. Ja,
aber ich würde kein Schild hochhalten, wo es um mich geht, so.
Naja, es geht ja dann nicht um dich. Es
aber
ist
wenn
ja
ich aufs Schild schreibe, I'm a Feminist, dann geht es in dem Moment um
okay,
mich.
Okay, aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, Männer dieser Welt, vereinigt euch für den Feminismus, keine Ahnung, also irgendetwas Allgemeineres, ist das gut oder finden das eventuell Frauen blöd? Wenn ja, ist das deren Problem? Weißt du, so?
Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich, die Gefahr ist total hoch, dass man dann irgendwie sich selber auf Kosten der eh schon unterdrückten Frauen profiliert, ne?
Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde vielleicht eher sowas auf mein Schild schreiben wie Männer, fangt mal an, mehr zu kuscheln oder also so hört auf zu denken, dass ihr hart sein müsst. So, weil ein ewiger Mythos, der dem Feminismus vorgeworfen wird, ist, dass irgendwie Frauen, die sich feministisch engagieren oder Männer auch, dass die irgendwie lustfeindlich sind oder unweiblich oder so. Mhm. Oder und das ist einfach totaler Quatsch.
Albrecht und Deutschlandfunk Nova-Reporter Benny Weber über MeToo aus ihrer ganz persönlichen Sicht.
Danke für die offenen Worte in eine Stunde Liebe.
Am Ende, da müssen sich nicht nur die Männer ändern, auch die Frauen sind gefragt. Das sage nicht ich, das sagt die Philosophin Svenja Flasspöhler.
Ich wollte von der MeToo-Kritikerin wissen, was sie glaubt, wie die Debatte sich auf das Verhältnis zwischen heterosexuellen Frauen und Männern auswirken wird. Ist da jetzt Verwirrung da, Misstrauen oder ist das Ganze vielleicht sogar eher eine Metadebatte, die überwiegend medial geführt wird, so am Alltag vorbei?
Nein, ich glaube nicht, dass die am Alltag vorbeigeht. Also ich führe viele Gespräche auch mit Männern, die sich tatsächlich Gedanken machen und in einen Modus der Selbstbefragung kommen, den ich manchmal auch okay finde, aber was ich besorgniserregend fände, wenn Frauen nicht in diesen Selbstbefragungsmodus kämen und was ich noch viel besorgniserregender fände, wäre, wenn Männer sich jetzt quasi aus Angst davor, der Nächste zu sein, der irgendwie angeschwärzt wird beim Vorgesetzten oder wie auch immer, aus Angst davor, ebenfalls den Job zu verlieren, wie jetzt jüngst beim WDR geschehen, sich sozusagen dem anderen Geschlecht nicht mehr nähern oder nicht mehr in dieser Art und Weise. Das ist doch nicht die Lösung. Ich finde, das ist letzten Endes, ist der MeToo-Diskurs auch eine Form der Abschreckungspolitik und insofern auch wieder eine männliche Strategie, wo gesagt wird, hey, pass auf, wenn du das machst, dann passiert dir nämlich das. Und das ist für mich überhaupt keine wirkliche Aufklärung, überhaupt keine Beziehung, keine Dynamik, sondern es ist ein Diskurs der Angst und der Drohung und insofern für mich überhaupt nicht zukunftsweisend.
Also was wäre besser?
aus meiner Sicht wäre tatsächlich besser, wenn man auf beiden Seiten, auf der männlichen und auf der weiblichen Seite, wirklich ernsthaft danach fragt, was in ganz bestimmten Situationen, von denen ich wiederum nicht behaupten würde, sie wären strukturell oder flächendeckend, sich fragt, was da eigentlich genau falsch läuft. Das wäre für mich zukunftsweisend und eine Belebung des Geschlechterverhältnisses.
Als ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, 48 Seiten, habe ich schon irgendwo eine kritische Position zur männlichen Sexualität vermisst. Sie gehen ganz klar darauf ein, dass es die sehr stark gibt und deshalb wollen sie in die Gegenposition gehen. Aber ich finde, wenn Frauen ihre Sexualität überdenken sollten, so wie sie das fordern und selbstbestimmter handeln sollten, dann müssten sich Männer doch auch für diesen Wandel öffnen, oder?
Selbstverständlich. Das Buch ist jetzt einfach in der Kürze eben auf diesen Aspekt angelegt gewesen. Aber natürlich ist das so. Und wir haben gegenwärtig im Philosophie-Magazin, da haben wir auch einen Schwerpunkt zu MeToo, und wir haben die französische Feministin Virginie Despont befragt, weil sie ja als Prostituierte auch gearbeitet hat und viele Pornofilme gedreht hat. Und sie sagt sehr klar, die Männer verstehen ihre eigene Sexualität nicht. Ja, und das ist sicherlich richtig, dass auch Männer da absolute blinde Flecken haben. Der Leidensdruck ist bei den Männern einfach geringer, würde ich sagen, als bei den Frauen. Deshalb kommen sie wahrscheinlich nicht so sehr in die Notwendigkeit. Und insofern selbstverständlich ja, aber das war nicht der Fokus des Buches.
Eben der Fokus ist, so schreiben Sie in der Einleitung, ein offensiver Begriff von Weiblichkeit und weiblicher Sexualität. Ich frage mich nochmal, wie wir das schaffen können. Sie zitieren am Ende auch nochmal aus dem Sexualkundeunterricht Ihrer Tochter, wo immer noch von Penis und Scheide die Rede ist und eben nicht von Penis und Vulva. Also wie können wir das schaffen, wenn in der Schule immer noch veraltete Bilder vielleicht auch von Sexualität transportiert werden?
Ich glaube, man muss sie sich erstmal bewusst machen. Man muss sich erstmal bewusst machen, diesen ganzen Diskurs der Passivität und Negativität. Und darüber ist schon viel gewonnen. Und eben genau, was Sie sagen, diese Bezeichnungspraxen, also das weibliche Geschlecht als Scheide zu bezeichnen, heißt einfach, es eigentlich auszustreichen. Weil das weibliche Geschlecht so gesehen als Scheide ist es nur etwas, wo man etwas reinsteckt. Wenn man aber die Vulva, ja, das ist ja viel umfänglicher. Das Geschlecht ist natürlich viel mehr als nur eine Öffnung. Und die Vulva, da steckt die kleine Silbe Welt drin. Und das heißt so viel wie Umdrehung, Umwälzung. Und da merkt man, die Vulva und die Revolution hängen etymologisch zusammen. Und man muss sozusagen von der positiven Kraft des weiblichen Geschlechts ausgehen, die sich von der männlichen Kraft sicherlich unterscheidet. Und auffällig ist ja übrigens auch, dass man den Geschlechtsakt immer nur aus der männlichen Perspektive beschreibt, als Penetration. Aber wie sieht er denn aus der weiblichen Perspektive aus? Doch nicht nur so, dass man da irgendwas empfängt, sondern man tut auch etwas mit dem eigenen Geschlecht. Das heißt, darüber müsste man viel mehr sprechen. Und das wird ja auch schon getan im feministischen Diskurs, ansatzweise. Also ganz toll zum Beispiel Mitu Sanyal mit ihrem Buch Vulva. Ich wundere mich nur, dass diese Stimmen in dieser ganzen Debatte noch viel zu leise sind.
Abschließend würden Sie sagen, die potente Frau, die sexuell selbstbestimmt ist, die eben diese MeToo-Debatte nicht als Opfer über sich ergehen lässt, sondern ihre Sexualität anders und aktiver formuliert, das ist alles noch eine Utopie?
Nein, ich würde nicht sagen, also eine Utopie, das klingt so, als könne man es eigentlich nicht erreichen. Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit und die müssen wir jetzt ergreifen. Das ist aber keine irreale Möglichkeit, sondern eine sehr, sehr reale. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihrem Punkt, was mit der männlichen Sexualität ist. Ich glaube tatsächlich, es ist doch ein dialektisches Verhältnis. Es ist doch etwas, was sich gegenseitig bedingt. Wenn die Frau in die Potenz kommt, also wenn sie wirklich ein eigensinniges Begehren hat und sich aus dieser komischen Spiegelfunktion befreit, hat das doch automatisch Auswirkungen auch auf die männliche Sexualität. Und ich glaube, dieses Potenzial freizusetzen, darum würde es jetzt gehen.
Svenja Flass-Pöhler, am Ende vielleicht doch mit einem eher versöhnlichen Ausblick zur MeToo-Debatte. So war das mein Eindruck. Wie hat sie auf dich gewirkt, Chandi?
Ja, also ich hatte das Gefühl, sie ist wütend, dass Frauen in der MeToo-Debatte eher so in die Opferrolle gehen, wieder eher so passiv sind statt aktiv und wenig über die eigene Sexualität nachdenken. Ich finde aber, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also erstmal die Erfahrungen aufarbeiten und daraus lernen und es dann in der Zukunft dann anders machen.
Absolut. Ich glaube, diese Aufarbeitung ist wichtig und ich glaube, wir müssen aber dann tatsächlich weg von diesem Mann-Frau-Ding. Mhm. Wir müssen Menschen einfach zu selbstbestimmten, starken Persönlichkeiten machen, egal welches Geschlecht. Kinder schon stark machen, aufklären, über Sexualität reden. Ich glaube, das ist auch wichtig, Leute empowern, überhaupt mal rauszufinden, was sie selber wollen, ne? Was nicht. Lernen, darüber zu reden, Wünsche zu äußern, Grenzen aufzuzeigen.
Und die große Frage bei dem Ganzen für mich ist dann so, wo ist dieser Ort, wo wir solche Gespräche, solche Reflexionen führen können? Also Schule scheint es ja offensichtlich selten zu sein. Eltern, Familie ist so ein bisschen glücksfrei. Da kommt es dann drauf an.
Dabei ist es wirklich wichtig. Zum Schluss vielleicht noch ein Zitat des Berliner Sexualpsychologen Christoph Josef Ahlers. Oft haben wir eben keine klare Wahrnehmung unserer eigenen sexuellen Bedürfnisse, sagt er. Und diese klar benennen zu können, das ist noch schwieriger.
Damit geht eine Stunde Liebe zu Männer und MeToo zu Ende. Wird uns aber bestimmt auch noch weiter beschäftigen. Mhm. Mailt uns gerne euer Feedback, eure Ideen dazu. mail@deutschlandfunknova.de. Danke für euer liebevolles Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.